Also wenn ich einen Roman schreibe und das Wort Herz ist im Titel drin, dann glaube ich, dass das unbewusst sofort Aufmerksamkeit erzeugt.
Das sind einfach schöne, schon fast gängige Sprüche, die schon widerspiegeln, welche Wichtigkeit das Herz hat, auch in der Sprache.
Auch hier unzählige Beispiele, wir können nicht alle aufzählen, aber ich glaube, das ist genug, um zu sehen, natürlich hat das Herz jeden Künstler, jeden Komponisten immer wieder inspiriert.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge, Markus.
Ja, Thomas, schönen guten Morgen. Hallo.
Markus, die Sommerferien sind vorbei und du hast dir wirklich einen lockeren Einstieg einfallen lassen, um die Herbstzeit nicht gleich zu anstrengend zu gestalten. Kann man das so sagen?
Ja, wie man es nimmt. Also wir haben heute mal wieder eine Folge, wo es jetzt nicht so wahnsinnig um Medizin geht. Wir wollen ja ein bisschen Abwechslung in unseren Podcast reinbringen, Thomas. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über Kultur, damit du auch mal auf Augenhöhe mit mir sprechen kannst, weil da bist du ja mindestens so bewandert wie ich. Herz in der Kultur. Ja, das heißt, wie verwenden wir unser Herz als Organ in der Literatur, in der Musik, vielleicht auch einfach aus der intellektuellen Sicht mal betrachtet. Ich hoffe, dass du Spaß hast an der Folge, Thomas.
Ja, ich werde schon leicht nervös, wenn du sagst, wir wollen uns heute intellektuell über das Herz unterhalten. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir in unserem Buch im Vorwort und in den ersten Kapiteln auch genau darüber gesprochen haben, wo das Herz sich in der Sprache wiederfindet und so weiter und so fort. Und deshalb lass uns doch mal gerade diskutieren und mit dem Thema Sprache einsteigen.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht noch mal als Vorbemerkung, du hast es ja eben schon angedeutet, das Herz ist ja, wie glaube ich, kein anderes Organ. Also ich kenne jetzt... Verzeih es mir, kein Liebesgedicht, wo man irgendwie das Organ der Niere oder der Leber in irgendeiner Form thematisiert, sondern auch das Gehirn nicht, ja, wo ja unsere Gefühle bekanntermaßen entstehen, sondern es ist immer das Herz. Es ist eigentlich unser Sehnsuchtsorgan, schon immer gewesen, seit Jahrtausenden, Symbol für die Liebe, für auch Mut, natürlich auch für Schmerz, für Hoffnung, also sehr, sehr weitläufige Symbolik, die da hinter diesem Organ steht. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie es in unserer Sprache, und ich glaube, dass du da auch einen Artikel bzw. ein Kapitel in unserem Buch verfasst hast, in dem du das ein bisschen auch an Beispielen dokumentiert hast. Jeder von uns kennt ja diese gängigen Aussprüche, die wir im Alltag verwenden, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, oder auch unser Podcast, gell? Also der Medizin-Podcast, der den Titel trägt, Hand aufs Herz. Also wir benutzen das Wort Herz eigentlich wahrscheinlich jeden Tag in irgendeiner Form, ohne dass wir jetzt das Organ damit meinen. Und ja, was hat es für Gründe, dass wir natürlich mit dem Herz intellektuell uns unsere Gefühle, die ich oben erwähnt habe, verbinden? Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, denn wir spüren ja traditionell unsere Gefühle sehr häufig am Herz, manchmal auch im Bauch. Aber das Herz ist im Grunde genommen unser Seismograph für sehr, sehr viele Gefühle. Wir bekommen Herzklopfen, wir bekommen Herzrasen, wir bekommen Herzstolpern. Und das sind nicht immer, wie du jetzt vielleicht denkst, die negativen Gefühle wie Angst oder Unruhe, sondern auch sehr, sehr positive Gefühle wie Freude oder Verliebtsein, die sich unmittelbar ja in unserem Herz abspielen. Das Gehirn arbeitet dabei still. Das registriert es alles, speichert alles, hat so wie so ein, ja, eine graue Eminenz sozusagen, beobachtet das alles still und leise, aber das Herz, das bewegt sich und das zeigt uns, was wir gerade fühlen, auch wenn wir es manchmal gar nicht ausdrücken können.
Markus, dass es in der Sprache sich sehr oft wiederfindet, also du hast gerade vorher so ein paar Dinge angesprochen, jemand hat ein gutes Herz zum Beispiel, das sind einfach schöne, schon fast gängige Sprüche, die schon widerspiegeln, welche Wichtigkeit das Herz hat, auch in der Sprache. Und ich erinnere mich noch gut, wir hatten im Buch damals auf einer Seite dargestellt, in welchen Sprachen Herz wie geäußert wird. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, dass es dann einzelne Bereiche gibt, wo eigentlich der Begriff Herz mit wenig Abwandlungen in Englisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch und Dänisch eigentlich fast gleich lautet. Und so zieht sich das eigentlich dann auch durch verschiedene Sprachregionen durch. Also die Sprache und das Herz und vor allem die Sprüche, ich glaube, wenn man jetzt im Internet einfach mal eingeben würde, zähle mir die besten Sprüche rund ums Herz auf, dann kommt da schon einiges zusammen.
Ja, und wir verschenken unser Herz an jemanden. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Du würdest jetzt nicht sagen, ich habe meinen Dickdarm an jemanden verschenkt. Ich glaube, das käme ehrlich gesagt bei deiner Angebeteten nicht so toll an. Wir haben das Herz am rechten Fleck.
Aber Markus, immerhin prüfen wir etwas auf Herz und Nieren, weil du hast gerade vorher die Niere irgendwo ausgeklammert. Also bitte lass noch ein paar Organe neben dem Herz stehen.
Nein, auf keinen Fall. Zumindest nicht in der Bedeutung. Da bin ich sehr egoistisch als Kardiologe. Aber natürlich, es geht hier ausschließlich um die Gefühle. Und wenn wir das Herz am rechten Fleck haben, hat es auch seine Bewandtnis. Das Herz schlägt allerdings links. Das war ein Slogan einer deutschen Partei in den 90ern, die damit, glaube ich, sogar Wahlkampf gemacht hat. Beziehungsweise es gab auch ein Buch mit dem Titel, wenn ich mich recht erinnere. Und dabei, weißt du, sitzt das Herz bei uns in der Mitte. Nur die Spitze zeigt nach links.
Markus, in welcher Sprache finden sich eigentlich die meisten Fachbegriffe in der Kardiologie wieder? Wo kommt das alles her?
Also die Medizinsprache ist ja ausschließlich geprägt worden durch Latein und Griechisch. Die wechseln sich sozusagen ab. Es gibt kaum einen Fachbegriff, also traditionellen Fachbegriff, auch das Wort Kardiologie, das Wort Logos ist immer die Lehre, ja, also deswegen haben wir auch die Biologie und die Mineralogie und die Astrologie, das ist ja immer das Logie dabei und das Wort Cardio kommt aus dem Griechischen in dem Fall, lateinisch heißt es Chor. Du hast es vorhin erwähnt, dass dieser Wortstamm, der zeigt sich natürlich in ganz, ganz vielen europäischen Sprachen, ob ich jetzt Chor, Italienisch, ob wir das Wort Chœur auf Französisch, du hast noch andere, du hast noch, glaube ich, die skandinavischen Länder aufgeführt. Dann haben wir noch einen anderen Wortstamm, aus dem unser deutsches Wort Herz kommt und dann im Englischen das Heart, ja, das ist dann praktisch eine ganz andere Sprachwurzel, sind dann eben nicht die romanische Sprachwurzel, sondern die germanischen Sprachwurzeln. Aber die Sachen, die wir heute in der Medizin benutzen, die kommen fast ausschließlich aus dem Griechischen und Lateinischen. Und die moderne Sprache in der Kardiologie ist natürlich das Englische, also sehr die Hauptveröffentlichungen, die wesentlichen Publikationen erscheinen alle auf Englisch und es wird Englisch kommuniziert und deswegen sind auch alle Fachbegriffe, wenn wir jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Enstemi oder Stemi sagen, dann oder eine TIA oder sowas, dann sind das alles oft englische Abkürzungen, die wir aus dem Englischen bzw. Amerikanischen übernehmen.
Markus, wir hatten dann auch das Thema nochmal in der Kulturgeschichte besprochen. Mir fällt gerade nochmal der Bereich aus Ägypten ein, in dem ja, wenn jemand gestorben ist, die Gerechtigkeit vor das Gottestor bewertet wurde, indem auf der einen Waagschale eine Feder lag und auf der anderen Seite das Herz. Und das Herz sollte sehr leicht sein. Dann war man, glaube ich, fürs Himmelreich geschaffen. Ja. Auch das ist doch eine schöne Symbolik.
Absolut. Und zeigt ja auch, wenn wir sagen, mein Herz ist beschwert,
ja.
dann drückt es das ja darin aus. Ja? Also ich sage jetzt mal symbolhaft, dass wir unsere alltäglichen Verletzungen, Sorgen, Belastungen sozusagen auf das Herz übertragen und in gewisser Hinsicht im Herz speichern. Ja? Und deswegen gibt es ja auch das ja sehr geläufig in der Alltagssprache, dass jemand unser Herz gebrochen hat oder ein Ereignis unser Herz gebrochen hat. Ja? Und seit ein paar Jahrzehnten wissen wir, dass es dafür tatsächlich ein medizinisches Korrelat gibt. Wir haben darüber auch schon gesprochen, Thomas, das Broken Heart Syndrom, was es wirklich gibt.
Ja. Markus, also, ich bin bibelfest. Darf ich noch mich als bibelfester Mensch zum Besten geben?
Ja, selbstverständlich.
In Matthäus 5,8: Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen.
Richtig.
Ja. In Matthäus 6,21. Ja. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Also, ich weiß nicht, ob du das jetzt hier spontan abgerufen hast. Dann herzlichen Glückwunsch. Ja? Oder in irgendwelchen jetzt parallel gegoogelt hast. Aber ich weiß ja, dass du bibelfest bist. Und da können wir eigentlich gleich auf den nächsten Punkt kommen, das Herz in der Literatur, und dazu zähle ich ja unter anderem die Bibel. Und da hat das Herz tatsächlich einen ganz großen Stellenwert auch. Ja, es steht hier nicht für Romantik oder Gefühle, sondern eher als Symbol für Reinheit und vor allen Dingen auch Moral. Und du hast jetzt da zwei Stellen zitiert. Es gibt auch, glaube ich, etliche Psalmen, die das Thema Herz aufgreifen. Ja? Und es ist ein Beispiel dafür, dass auch in der Weltliteratur das Herz natürlich eine extreme Bedeutung spielt.
Welche Beispiele würden dir denn jetzt konkret aus der Weltliteratur einfallen?
Ja, einfallen ist jetzt übertrieben. Ich habe natürlich ein bisschen geguckt, wo kommt das Thema Herz speziell vor. Und ein ganz klassisches Beispiel vielleicht auch, um nochmal an das Thema Broken Heart anzuschließen, ist Die Leiden des jungen Werther von Goethe, also eigentlich sein mit bekanntestes Werk. Der Werther, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder lesen musstest in der Schule, spricht von einem Herzen, das zerspringen will, und er stirbt ja dann auch am Ende an gebrochenem Herzen. Dieses Bild hat tatsächlich, man glaubt es heute gar nicht mehr, war damals ganze Generationen geprägt und war im Grunde genommen wirklich ja in den Menschen von damals wirklich eingebrannt als Reaktion, gell, auf einen extremen Herzschmerz, sprich Liebeskummer. Ja. Und ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass die Selbstmordraten in dieser Zeit extrem nach oben gegangen sind. Ich weiß nicht, kann ich das jetzt nicht belegen, aber ich meine, ich habe das gelesen.
Also ich kann dir das bestätigen, weil mir ging es genauso. Und dort wurde dann eigentlich in der Zeit danach der Selbstmord zu etwas Schönem beschrieben, ja, so, und damit auch gerechtfertigt. Aber ich weiß nicht, wie lange das angehalten hat, das Ganze.
Ja. Naja, es hat ja immer noch leider Gottes was Romantisierendes heutzutage, gell, wenn man sich also aufgrund einer unglücklichen Liebe oder einer Zurückweisung dann das Leben nimmt. Das hat ja sowas, ist was anderes, wie wenn man sich das Leben nimmt, weil man Schulden hat, die man nicht mehr abbezahlen kann oder sonst verzweifelt ist oder einfach nur Depressionen hat. Aber hat natürlich zwei Seiten, und Gefühle zu haben ist schön, sie zuzulassen auch, aber wenn es dann natürlich zu einem Suizid führt, ist natürlich immer tragisch, aber im Zentrum steht das Herz. Ich habe noch eine andere Stelle, Thomas. Dein Namensvetter Thomas Mann, nachdem du ja benannt worden bist wahrscheinlich, ja?
Unbedingt. Also das war wahrscheinlich war das die Intention meiner Eltern, um meinen intellektuellen Werdegang schon vorzubestimmen.
Genau, ja, der ja jetzt auch dieses Jahr ein Jubiläum hat. Und er hat ein Buch geschrieben, Der Zauberberg. Ich weiß nicht, ob du dich mal durchgearbeitet hast. Ich habe es tatsächlich mal gemacht, weil es auch aus medizinpsychologischer Sicht extreme Erkenntnisse einem bereitet. Also Thomas Mann hat es wirklich in einer Art und Weise beschrieben und aufgearbeitet, dass also ein eigentlich kerngesunder junger Mensch jahrelang in einem Sanatorium in der Schweiz auf dem Zauberberg eben verbringt, ohne Diagnose, aber er fühlt sich krank, er sehnt sich nach Krankheit und er wird dann auch tatsächlich krank. Und unter anderem ist sein Herzschlag immer wieder Thema des Zauberbergs und einer Selbstreflexion. Und in dem Buch dann Sinnbild für sein Verlangen und seine Leidenschaft, er verliebt sich zwischendurch. Ja. Und also wer es noch nicht gelesen hat und die Geduld hat, das muss man schon wirklich sagen, es ist kein Buch, das sich einfach liest, aber es ist ein Hochgenuss und das Thema Medizin und Medizinpsychologie wird dort wunderbar abgehandelt.
So, Markus, und hast du noch ein Beispiel aus der Literatur dabei? Die Bibel habe ich ja schon abgearbeitet.
Also wir haben noch den Rilke, Rainer Maria Rilke, einer der größten Dichter, die, glaube ich, unsere Sprache hervorgebracht hat. Auch er hat das Herz sehr oft in seinen Gedichten thematisiert. Er stellt das Herz eher als ein verletzliches Organ, als wie eine Art zerbrechliches Gefäß da in vielen Gedichten und natürlich absolut lesenswert. Auch das, keine leichte Kost. Ich könnte jetzt noch sehr, sehr viel andere Beispiele erwähnen, aber wir müssen aus Zeitgründen, glaube ich, weitermachen. Wir haben die ganzen Groschenromane noch nicht erwähnt, wo meines Erachtens in fast jedem zweiten Titel das Wort Herz in irgendeiner Form vorkommt. Also das Ganze triggert auch. Ne? Also wenn ich einen Roman schreibe und das Wort Herz ist im Titel drin, dann glaube ich, dass das unbewusst sofort Aufmerksamkeit erzeugt. Ne?
Markus, eins könnte man doch mal als Empfehlung abgeben. Du hattest vorher das Herz schlägt links angesprochen. Vielleicht weißt du das, dass Erich Kästner ein genau solches Gedicht verfasst hat. Ich habe das gerade mal so ein bisschen überflogen. Also wer Lust hat, sollte einfach mal Das Herz schlägt links von Erich Kästner lesen. Durchaus auch ganz passend zu unserem heutigen Thema.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Musik.
Ja.
Wir hatten ja schon ein paar Folgen da gemacht über die Auswirkungen von Musik auf unser Herz. Und natürlich, ich glaube, da tragen wir Eulen nach Athen, wenn wir jetzt sagen, in der Musik wird es, ich glaube, es gibt kaum einen englischen und deutschsprachigen Love-Song, der nicht das Wort Herz in irgendeiner Form benutzt. Ich sag dir einfach mal ein paar Klassiker, gell, die mir so eingefallen sind. Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler. Ja. Piece of My Heart von Janis Joplin. Ja. Man gibt dabei sein Herz her, bis nichts mehr übrig ist. Das ist so der Song-Kontext. Ja. Listen to Your Heart von Roxette. Das Herz als Ratgeber. Owner of a Lonely Heart von Yes. Ich glaube, du kennst jeden Song, den ich bisher genannt habe. Oder
ja.
Das Herz hier als Symbol für Einsamkeit, aber auch Selbstbestimmung. Dann natürlich habe ich auch einen Hardrock bzw. Heavy Metal Song gefunden von Mötley Crüe, Kickstart My Heart. Ja, das Herz wird wortwörtlich wiederbelebt nach einer Adrenalinspritze und so weiter. Vielleicht gibt dir fällt dir auch noch was Gutes ein, vielleicht so was aus deiner Region kommt. Ich kenne
also
die.
Ich hätte was auf Lager.
Mal gucken, ob du jetzt das bringst, aber mit Sicherheit nicht, was ich dir unterstellen würde. Aber sag erst mal.
Also ich würde mal sagen, Münchner Freiheit 1986, Herz aus Glas.
Ja.
Wolltest du mir das unterstellen?
Nein.
Dann hätte
natürlich
ich noch den was Herbert Grönemeyer.
Was viel Besseres für dich.
Ah, okay. Den Herbert Grönemeyer.
Ja.
Ich trage mein Herz auf der Zunge.
Ja.
Das war meins.
Nein.
Auch nicht. Dann hätte ich noch, aber die kennst du leider nicht, weil das ist Neue Deutsche Welle gewesen. Lucy Electric, sagt dir was?
Ich kenne Neue Deutsche Welle, aber nicht. Ich kenne auch Lucy Electric, aber nicht, was sie für einen Herzsong geschrieben
haben. Ja, also der, weil ich ein Mädchen bin, ich habe dieses Ding nur als Ohrwurm bei mir drin und da gibt es eine Textzeile, ich habe ein Herz aus Schokolade.
Ah.
Typische NDW-Zeit.
Ja. Und dann haben wir noch unseren Udo Lindenberg, ein Herz kann man nicht reparieren.
Und jetzt, was ist mein Titel?
Und dein Titel sind natürlich die Wildecker Herzbuben mit Herzeleien.
Die Wildecker Herzbuben mit Herzeleien, ja, die habe ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, aber danke für deine Hommage an die alpenländische Musikkultur.
Ich dachte, als Allgäuer fällt dir das sicherlich als allererstes ein, aber offensichtlich ist es verstaubt, ja.
Ich glaube, wir könnten ohne Ende hier noch Titel runterlesen, die der ein oder andere kennt. Wir hatten, glaube ich, sogar mal eine Playlist, eine kleine, in irgendeine unserer Podcast-Folgen eingebaut. Es lohnt sich da vielleicht doch nochmal reinzuhören.
Ja, und es ist doch einfach faszinierend, dass immer das Herz als Symbol und als irgendwie Sinnbild unserer positiven Gefühle wie Verliebtsein, aber auch das Gegenteil, der Schmerz durch Verlust einer Liebe immer wieder herhalten muss. Das ist eigentlich ziemlich viel, was man unserem Herz da auflädt, oder?
Ja, und ich bin jetzt eigentlich gerade etwas irritiert. Ich dachte wirklich, dass du mit dem beginnst, was dich ja am meisten bewegt, nämlich Klassik und Oper, aber die hast du jetzt einfach ausgelassen.
Nö, überhaupt nicht. Kommen wir ja noch dazu. Die Klassik, da haben wir ja in unserer Folge über Musik damals schon erörtert, dass tatsächlich Bach mit seinem Präludium in irgendwas Moll, ich krieg's nicht mehr zusammen, tatsächlich die beruhigendste Wirkung auf unser Herz ausübt. Also das müsste man sich immer wieder anhören, wenn man gerade mal Herzrasen hat oder eine Unruhe verspürt im Brustkorb. Es gibt natürlich sehr viele Künstler, die das Thema Herz mehr oder weniger bewusst oder unbewusst in ihre Komposition übernommen haben. Was ich immer noch gerne zitiere, ist, dass Beethoven höchstwahrscheinlich an Vorhofflimmern gelitten hat und in vielen seiner Kompositionen dieses lästige Herzstolpern und Herzrasen eingebaut hat. Manche sagen, ich weiß nicht, wo ich es her habe und vielleicht stimmt es auch nicht. Also die berühmten ersten Takte seiner fünften Sinfonie, die Schicksalssymphonie mit dem Ta-ta-ta-ta, dass das nichts anderes ist wie Vorhofflimmerschläge, die er vertont hat. Gell? Falls es nicht stimmt, ist es einfach eine wunderbare Geschichte. Wir haben bei Schubert, der seine Winterreise komponiert hat und die schöne Müllerin, und in beiden Liederzyklen kreist es immer wieder um ein gebrochenes Herz eines Liebenden. Also der Herzschmerz wird da als musikalisches Thema ganz hoch angesiedelt. Mahler in das Lied von der Erde, da wird das Herz zum Klangkörper von Vergänglichkeit und Abschied benutzt. Sehr spannend übrigens, weil auch Mahler herzkrank war, ist an einer Endokarditis gestorben. In der Oper natürlich ganz, ganz häufig das Herz als Thema. Auch nicht immer positiv, sondern es gibt ja auch das kalte Herz. Auch das hätten wir in unserer Literatursparte, dieses berühmte Märchen, wo jemand praktisch als Symbol einer Verschlossenheit und Nicht-Empathie an einem kalten Herz sozusagen leidet, beziehungsweise ein kaltes Herz hat. Und die Verkörperung in der Oper ist die Turandot von Puccini, die also eine sehr kalte Frau ist, die im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht. Also Es gibt auch hier unzählige Beispiele, wir können nicht alle aufzählen, aber ich glaube, das ist genug, um zu sehen, natürlich hat das Herz jeden Künstler, jeden Komponisten immer wieder inspiriert.
So, Markus, und jetzt lass uns noch ein bisschen über Kunst an sich, also sprich über Gemälde sprechen, weil ich glaube, dort findet schon noch auch einiges statt, was direkt mit dem Herzen zu tun hat.
Ja, wenn wir uns so ein bisschen mal in die christliche Kunst vielleicht begeben, dann fällt dir erstmal auf, dass da das Herz eigentlich als Symbol gar nicht so häufig vorkommt, wie man das vielleicht erwarten würde. Natürlich haben wir unsere ganz anderen Symbole, wie das Kreuz. Ja, wir haben immer wieder das Lamm, wir haben natürlich die Engel, wir haben Heiligenscheine in der christlichen Kultur. Und das Herz taucht dann schon immer mal wieder auf, aber dort häufig als sogenanntes flammendes Herz. Oder als ein Herz, das mit Dornen umwunden ist, oft dann auch mit einem Kreuz. Ja? Und die Flammen stehen da oder sollen da stehen für Liebe, die eigentlich alles verzehrt. Die Dornen natürlich eher für das Leiden und für das Opfer und das Kreuz natürlich für die Hingabe. Und diese Bilder, die sieht man schon, wenn man genau hinguckt, immer mal wieder versteckt oder mehr oder weniger offen. Auch in natürlich immer im Kontext zu Jesus Christus, aber auch bei der Maria. Und es ist ja durchaus immer wieder zu entdecken. Aber man muss ein bisschen genauer hingucken. Ich weiß nicht, ob du schon mal eins entdeckt hast, ein flammendes Herz.
Also wenn man in der Kirche mit offenen Augen sich bewegt, dann findet man das immer wieder. Das ist schon ein klassisches Symbol. Und wenn wir jetzt gerade so weiter darüber diskutieren, würdest du sagen, dass Leonardo da Vinci eher ein Künstler oder ein Wissenschaftler war? Weil meines Wissens waren seine Darstellungen des Herzens schon in seiner Zeit einzigartig, oder?
Ja. Also Leonardo da Vinci war eigentlich der Erste, der wirklich auf professioneller Art und Weise anatomische Zeichnungen gemacht hat, unter anderem auch vom Herzen. Ja? Und ich würde mal sagen, er war für mich trotz allem in erster Linie ein Künstler. Natürlich hat er auch wissenschaftlich sehr viel bewirkt, aber das, was uns heute, glaube ich, am meisten mit ihm verbindet, sind einfach seine wirklich unsterblichen Bilder, die wir heute noch bewundern können, die auch sehr viel Herzschmerz und Leid und Verzückung ausdrücken. Und von daher ist er mir zumindest als Künstler immer in Erinnerung und weniger jetzt als Wissenschaftler, was er sicherlich aber auch war. Ja, in der Kunst natürlich das Symbol des Herzens, Thomas. Ich glaube, das ist mit das aller häufigste. Wir haben jetzt über Literatur, wir haben über bildende Kunst, über Musik gesprochen. Aber ich glaube, am allermeisten begegnet uns das Herz tatsächlich in der Bildsprache, in der Symbolik. Und entweder meistens in dem Kontext des Verliebtseins. Ja, wir haben noch nicht über Amor gesprochen, ja, der mit seinen Pfeilen jemanden ins Herz trifft. So hat man sich das damals vorgestellt. Und wenn er getroffen hat, dann war diese Person dann verliebt. Also es war nicht irgendwie Zufall, sondern da waren immer die Gottheiten mit im Spiel. Und deswegen ist, glaube ich, das Symbol schlechthin für Liebe und Verliebtsein ein Herz und manchmal sogar noch mit einem Pfeil durchbohrt. Gell?
Was schon ziemlich brutal ist, oder? Jetzt aus kardiologischer Sicht, wenn die Liebe einen so trifft.
Dann ist man verletzt.
Durch die Liebe.
Richtig. Oder verletzbar.
Ja. Gell? Eher also verletzbar.
Verletzbar und halt auch irgendwie, man ist ja dann nicht so richtig sich selbst. Und so hat man sich das offensichtlich damals vorgestellt, dass das Herz tatsächlich getroffen wird. Und ich sehe das genauso wie du. So, es irritiert ja, dass da irgendwie ein Pfeil durchs Herz geht, was eigentlich mit dem Leben, wenn man es jetzt mal so sieht, nicht vereinbar ist.
Hast du eigentlich in deiner ersten Liebe im Wald auch ein Herz in einen Baum geritzt,
nee,
und da einen Pfeil durchgezeichnet und dann die Buchstaben deiner Geliebten oder Angebeteten und deine eigenen draufgeschrieben?
Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Ne?
Hast du kennst das auch?
Ja, natürlich kennt man das. Heute viel, viel seltener.
Ja.
Sieht man auch eigentlich nicht mehr. Damals gang und gäbe. Und man sieht ja immer noch manche Reliquien. Gell?
Meistens auf irgendwelchen Bänken in den Bergen.
Richtig. Heute macht man, glaube ich, eher, nimmt man Schlösser und hängt es an irgendwelche Brücken.
Ja,
das ist die moderne Form.
Das wird fast an allen Brücken irgendwie gemacht. Wenn das einer anfängt, dann kommen diese ganzen Vorhängeschlösser. Kennst du eigentlich noch ein, also ich würde gerne noch ein sehr modernes Kunstwerk mit ins Spiel bringen, weil das mich auch immer wieder fasziniert. Ich habe es erst gerade vor kurzem in der Ausstellung gesehen, nämlich von Banksy, Girl with a Balloon. Und ist dir bewusst, dass dieser rote Ballon in Herzform war? Finde ich ein wunderschönes Bild oder eine wunderschöne Bildsprache an der Stelle. Und ja, bis heute hat man ja nicht entdeckt, wer das ist.
Richtig. Und diese ganze Symbolik, die wir da haben, ist bei uns assoziiert eigentlich mit Gefühl, mit Freude, mit Schmerz. Aber davon abzugrenzen, auch ein medizinisches Symbol natürlich, also zum Beispiel wenn ich Defibrillatoren oder irgendwelche Notfallsets oder sonstige Alarme haben oft auch ein Herzsymbol. Ja? Das heißt, es ist auch immer so dieses Zweischneidige, was so spannend ist. Gell? Das eine mit positiven Gefühlen, aber immer auch so diese Hab-Acht-Stellung, hoppla, mit deinem Herz kann was passieren, gell?
Markus, jetzt haben wir irgendwie eine halbe Stunde das gemacht, was manche Einschlaf-Podcasts machen. Wir haben einfach miteinander uns unterhalten. Wir haben interessante Aspekte eingebracht. Wie kann man jetzt den Bogen nochmal von deiner Seite spannen zurück zu dem doch eher medizinlastischen Themen, die wir sonst immer besprechen? Ja.
Ich glaube, Thomas, dass es zwei Komponenten gibt. Ich glaube, dass die Menschen in den Urzeiten, also wo sie vielleicht noch überhaupt keine richtigen Menschen aus heutiger Sicht waren, also die frühen Formen des Homo sapiens, glaube ich, sehr, sehr bald gemerkt haben, dass sich Gefühle bei ihnen in ihrem Herz abspielen. Was seltsam ist, gell, würde mich auch mal interessieren, ob es auch Kulturen gibt, die den Darm, auch im Darm, Magen-Darm-Bereich, weißt du, es werden sehr, sehr viele Gefühle gespeichert und wahrgenommen, gibt da auch unglaublich viele Wortwendungen, ja. Aber wir haben uns halt das Herzen unserer Kultur ausgesucht als den Sitz unserer Gefühle. Heute wissen wir, es ist nicht das Herz, es ist natürlich unser Gehirn, wo sich Gefühle bilden und abbilden. Aber das Herz ist sozusagen unser sprechendstes Organ. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir bis zum heutigen Tag das Herz in allererster Linie mit unseren Gefühlen verbinden, dass wir es deswegen natürlich auch immer wieder in Worte fassen, in Lieder fassen, in Texte fassen, in Bilder fassen, weil jeder weiß, wovon wir sprechen. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis daran, wenn Roxette singt, listen to your heart, dann brauche ich dafür keine Erklärung. Und ja, biologisch ist unser Herz ohnehin das entscheidendste Organ. Wenn das Herz versagt, ist sozusagen kein Leben mehr möglich, außer natürlich durch eine externe Stimulation, die aber jetzt natürlich jetzt nicht in dem Sinne zählt, dass der Körper dadurch lebt. Ja? Und deswegen vermischt sich das. Ja? Also die Wichtigkeit des Organs und die Fähigkeit dieses Organs, Gefühle uns mitzuteilen, glaube ich, macht es so einzigartig, nicht nur für uns als Mediziner, sondern auch in der Kultur.
So, Markus, ist das ein Bogenwesen, den wir so zum Abschluss stehen lassen können, um beim nächsten Mal wieder ein hochmedizinisches Thema zu besprechen?
Mit Sicherheit.
Eins, wo ich herausgefordert bin.
Ja.
Wo du mich vorführst.
Genau so machen wir das wieder, Thomas. Ja, in altbewährter Form. Ich suche mir was Schönes aus und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächstes Mal wieder medizinisch einsteigen.
Und ich werde mir die Playlist von damals da mal raussuchen und einfach mal reinhören. Und wir haben ja heute ein paar Dinge angesprochen. Ich glaube, ich nehme noch mal ein paar auf. Ob es jetzt die Wildecker Herzbuben sein werden, das kann ich dir nicht versprechen. Aber ich finde es trotzdem sehr schön, dass du mir diesen alpenländischen Touch immer wieder auferlegst, zu dem ich auch stehe übrigens.
So ist es.
Also Markus, vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.